mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von und mit Christian Schmidt und
Karolina Fuhrmann.
Dzień dobry Państwu, cześć und hallo.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie.
Hallo Caro, schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast für unsere Hörer. Liebe Hörer, Matthias Horn war ja bisher immer hier sozusagen der Zweite bei uns. Leider ist er, was ist leider, eigentlich für ihn ist es gut, er muss sich privat etwas neu formieren sozusagen. Und deswegen hat er seine Arbeit jetzt als Podcaster ein Stück weit zurückgestellt. Und ich konnte Caro gewinnen, Caroline Fuhrmann. Ja, und ich bin ganz gespannt, wie wir das jetzt hier so machen und freue mich auch eine sprachkompetente Begleitung zu haben.
Ja, Jenki Christian, wenn du meinen Vornamen schon auf Deutsch aussprichst, erlaube ich mir, deinen auf Polnisch auszusprechen. Kannst Hörst du ja tun. Bestimmt auch öfter mal.
Ja, gelegentlich, klar. Meistens natürlich von Polen, aber es ist auch ganz spannend, seinen Namen Christian,
ein bisschen, genau.
Ne, mit Rollen im R auch mal zu hören, finde ich auch spannend, ja.
Ja, ich freue mich auch, dass ich sozusagen die Gelegenheit bekomme, denn ich bin voll der Podcast-Fan. Also gerade jetzt auch in Zeiten von Corona finde ich das einfach toll, darüber spannende neue Themenbereiche zu entdecken, natürlich auch deutsch-polnische Podcasts zu hören. Und ich gehöre schon zu eurer kleinen, aber doch stetig wachsenden Fangemeinde.
Oho.
Und deine Einladung kam wirklich wie gerufen, weil ich find's spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken und ja, zu erfahren, wie man so einen Podcast aufzieht.
Naja, und vielleicht auch selbst zu gestalten. Also selbst kreativ zu werden in diesem Thema. Und Caro, du bist ja tatsächlich eine kompetente sozusagen Person. Du bist ja zweisprachig, du hast ja einen polnischen Hintergrund. Ja. Und insofern sehe ich das jetzt für mich oder für diesen Podcast und für euch oder Sie, liebe Hörer, auch als Bereicherung, eben diese Perspektive mit einzubringen in diese Themenwelt.
Ja, das finde ich auch toll, denn ich denke, gerade so Personen mit, ich nenne es ungern Migrationshintergrund, aber ich bin ja mit 5 nach Deutschland gekommen und für mich war sehr schnell nach dem Abi dann irgendwo klar, dieser Reichtum, den du aus 2 Kulturen irgendwie mitbekommen hast, das darauf kannst du aufbauen und daraus sollst du was machen. Und so bin ich ja auch schon ziemlich lange in den deutsch-polnischen Beziehungen unterwegs. Das werden wir vielleicht auch irgendwie im Laufe unserer gemeinsamen Arbeit hier und werde ich immer wieder wahrscheinlich auch reinstreuen, denn ich habe einige deutsch-polnische Geschichten im Gepäck. Und ich finde es eine tolle Sache und ich denke, jeder, der was zu sagen hat, sollte die Möglichkeit haben. Und
genau. Und ich denke, für unsere Hörer, für mich, wird es inhaltlich eine Bereicherung werden, weil wir vielleicht auch noch andere Facetten mit aufrufen können hier bei diesen Themen. Und ich bin ganz gespannt drauf. Also nochmal herzlich willkommen, Caro. Und dann gehen wir langsam über zu dem, was wir eigentlich heute noch vorhaben. Kommen wir nun zu der heutigen Folge dieses Podcastes mit Polen auf Du und Du. Beim letzten Mal hatten wir Andreas Visser zu Gast. Das Gespräch mit ihm hat ja doch etwas länger gedauert, sodass wir uns dann am Ende ja entschieden hatten, 2 Teile daraus zu machen. Im ersten Teil hatte er sehr bildreich geredet über seine Zeit, seinen Beginn in Polen in Anfang der 90er Jahre als Theaterregisseur und junger, wilder Student der Polen in der Anfangszeit der nach dem politischen Wandel begleitet hat. Sehr spannend. Und jetzt springen wir in die Zeit nach 2004, also dem Beitritt Polens in die EU.
Und mit dem EU-Beitritt hat sich in Polen sehr viel getan seitdem. Also sowohl wirtschaftlich, infrastrukturell, die freien Grenzen.
Ja, ist toll anzuschauen.
Ja. Also die Polen sind begeistert. Ja auch überall und es ist toll, welch einen Sprung Polen gemacht hat in der Zeit. Aber dennoch haben sie in den letzten Wahlen eben EU-kritische Parteien gewählt mit der PiS. Und
das verwundert einen eigentlich, ne?
Genau.
Und wir haben Andreas Visser gefragt. Mal sehen, was er dazu sagt.
Wir stochen da alle ein bisschen im Nebel. Das kann man alles nur mutmaßen. Ich habe die Bevölkerung... Und ich hab ein Unternehmen geführt mit 300 Mitarbeitern. Also hatte da schon einen guten Querschnitt. Das, was ich festgestellt habe, war, dass nicht Enttäuschung, das ist nicht das richtige Wort, Es ist etwas, die Leute suchen Stabilität. Und wenn ich überlege, dass Familien von Mitarbeitern, einfach, nicht gut ausgebildete, ja, also gerade reden wir über diese Schicht, nette, freundliche Leute, die ihre Familie ernähren wollen, jeden Sommer Probleme hatten, die Schulbücher zu kaufen für ihre Kinder, weil sie einfach zu wenig verdienen. Und wenn die dann wenn man es von der Oppositionsseite gehässig sieht, die Wurst bei der Wahl vorgehalten bekommen, in Form von Kindergeld, dann habe ich mich eigentlich nur geschämt, warum habt ihr das in Neoliberalen nicht schon viel früher gemacht? Weil diese Geschichten, wenn man genau hingeschaut hat, die hat man doch gesehen. Das waren ja keine Leute, die jetzt auf der... natürlich gibt es diese Fälle, die jetzt immer herangezogen werden, wie man immer so gerne als... ja, so krankhafte Familien nimmt, ja, so dieses asoziale Milieu, Vater trinkt, geht eh nicht zur Arbeit und so weiter und so weiter. Trotzdem haben sie 5 Kinder und können jetzt noch mehr trinken. Diese ganzen Geschichten werden immer rangezogen. Das ist aber doch nicht der Standard. Nee. Und ich habe diese Leute gesehen, die plötzlich, und da kommen wir zu diesem entscheidenden Wort wahrscheinlich, nicht Enttäuschung, sondern ihre Würde wiedergefunden haben.
Also das fand ich ganz spannend mit der Würde. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sozusagen Soziales und Würde miteinander zusammenhängen. Also wir kommen ja, also ich zumindest und du ja wahrscheinlich auch, aus recht gut situierten Verhältnissen. Und da war mir das nicht bewusst, dass das so einen wichtigen Wert hat.
Ja, doch, in der Tat. Eben unser privilegierter Blick aus Deutschland, wo der Sozialstaat so ausgebaut ist, dass eigentlich jedem... ja, auch nicht jedem, da wollen wir uns jetzt auch nichts vormachen, ein würdevolles Leben gewährt wird. Und das ist ja auch das, was letztendlich, worüber die PO, die Bürgerplattform, gestolpert ist, eben weil sie dieses Soziale komplett ausgeblendet hat. Und ja, die Wirtschaft hat sich entwickelt, Boom, Polen galt als hier Musterschüler und so weiter, aber was auf sozialer, auf menschlicher Ebene, gerade bei den sozial Schwachen, dass nicht alle davon profitiert haben, von dem Wirtschaftswachstum, das haben die einfach übergangen. Und so, und Fisser fand ich ja auch interessant, hat nochmal einen Rückblick auf eine... ja, Instrument aus kommunistischen Zeiten, das sich noch überlebt hatte nach der Wende. Das hat er angesprochen, kannte ich zum Beispiel auch nicht. Und das wurde ja dann auch irgendwann eingestellt.
Na, hören wir mal rein, was er dazu sagt.
Wir haben nie den Sozialfonds aufgelöst, der auch irgendwann mal nicht mehr Gesetz war. Anfang der 90er Jahre gab es aus dem Sozialismus ein Gesetz, dass für jeden Mitarbeiter gab es einen Beitrag für jeden Monat, der wurde in einen Sozialfonds gegeben. Die Firma kann das nicht ausgeben, sondern die muss es für die Mitarbeiter ausgeben. Und da gibt es Regeln für. Und erst dann, wenn das Geld liegt, das mal bereit. Und erst dann kann es in die Kosten des Unternehmens kommen, wenn es ausgegeben wurde. So, das wurde irgendwann, ich denke, das war sogar PO, wo das hinterher nicht mehr notwendig war. Dann haben die ganzen Firmen diese Sozialfonds aufgelöst. Und wir haben das weiter aufrechterhalten. Weil ich konnte es benutzen, wenn tatsächlich ein Mitarbeiter eben der berühmte Kühlschrank kaputt gegangen ist und er konnte ihn nicht einfach ins nächste Geschäft geben, es sei denn, der nächste Kredit kommt, wo man anschließend wieder in der Personalabteilung Lohnpfändungen hat. Ja? Das genauso ärgerlich ist. Die Leute arbeiten dann für ihre Lohnpfändungen. Der soziale Ansatz ist das, was komplett gefehlt hat. Und ich stelle das heute noch in sehr, sehr vielen Diskussionen innerhalb der Opposition fest. Sobald man das Wort mit dem S sozial, dann ist man ganz schnell bei einer Diskussion sozialistisch. Es wird immer noch so gesehen. Das, was vernachlässigt worden ist, ist, dass man sich um die da unten kümmert. Die sicherlich, denen geht es wesentlich besser als Anfang der 90er Jahre. Natürlich. Aber wenn man junge Familien hat, die sich keine Wohnung leisten können, die teilweise immer noch bei den Eltern wohnen, das hat es alles noch gegeben. Und das gibt es bis heute so. Und da muss man dran arbeiten. Es gab dann immer wieder Programme für Wohnungsprojekte für junge Leute, das hat auch die PO gemacht. Aber zum Schluss kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Die PiS hat dieses Kindergeld gegeben und gleichzeitig hat die PO gesagt, in 3 Jahren sind wir pleite. Wir sind aber immer noch nicht pleite. Das heißt, für die wird jetzt nochmal ein zweiter Schuh raus. Die erzählen uns nur Blödsinn. Ich habe weiterhin mein Kindergeld und die Firma ist Unternehmen Polen ist nicht pleite. Irgendwann wird dieser Kollaps kommen. Mhm. Ja, das sehe ich auch. Mhm. Aber wir haben ja eben darüber gesprochen, sind die Leute enttäuscht oder mhm. Ja, die Lebensrealität von vielen Menschen war eine andere. Genau deswegen sind so viele, als dann die Reise, die Arbeitsliberalität, Freizügigkeit kam, ja auch so viele Leute dann ins Ausland gegangen. Das Lustige ist ja, dass die Polen innerhalb Polens überhaupt nicht sehr bewegungsfreudig sind. Da reist kaum jemand der Arbeit nach innerhalb Polens. Aber wenn es ins Ausland geht, ist das kein Problem. Ja, und das Problem, was wir in Polen haben, ist einfach, es wurde eine Lücke aufgelassen für Populisten. Und die sind reingesprungen. Mhm. Und das sollte die Lehre für alle sein, dass man aufpassen muss, wo man in dem gesellschaftlichen Gefüge eine Lücke lässt für solche Möglichkeiten. Ja, weil PiS geht ja hin und wenn sie nur das Kindergeld gegeben hätten, easy, alles okay. Ja? Dafür muss man aber nicht das komplette Justizsystem zerstören.
Ja, ich finde, Andreas war da ein durchaus scharfsinniger Beobachter der Szene. Also ich finde seine Analyse durchaus hervorragend. Man muss nicht vielleicht immer der gleichen Meinung sein, aber man merkt, dass er ja tatsächlich aus dem eher linken Spektrum, zumindest in der deutschen Gesellschaft, kommt und sein Fokus sehr stark auf dem Sozialen liegt. Ne? Insofern sehr spannend zu beobachten.
Ja, also für mich bin ich voll bei dir. Also es ist auf jeden Fall auch die Achillesferse der PO gewesen, dieses Soziale. Und die Sozialpolitik von PiS wird ja jetzt sogar auch von der Opposition gelobt und soll weitergeführt werden. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Aber eben die Frage mit dem Justizsystem, was da jetzt schon zerstört wurde, wie Fisser es sagt, das ist dann ein großes Problem. Und da hat sich ja auch die EU eingeschaltet mittlerweile. Und er beschreibt es dann, glaube ich, im Gespräch auch noch mal genauer, was er darunter versteht.
Und wie die Abläufe waren aus seiner Perspektive. Na, horchen wir mal rein.
Das polnische Verfassungsgericht ist schon sehr früh mit dem Ausscheiden von Professor Szypliński als Verfassungsrichter, Verfassungsgerichtspräsident mit PiS-gemäßen Leuten besetzt worden. Also allein die Nominierung von Frau Przyjemska ist ja äußerst umstritten. Wir dürfen auch Deutschland nicht deswegen, Deutschland kann man in dem Bereich schon deswegen nicht vergleichen, weil wir ein föderaler Staat sind und Polen ist ein zentralistischer Staat. Und wenn man sieht, und das betrifft jetzt alle, also da gibt's keine, wir sind jetzt gerade in einer extremen Situation, wo PiS das in einer brutalen Weise ausnutzt, aber the winner takes it all galt für die anderen vorher auch. Ja, das muss man nicht diskutieren oder das muss man auch nicht schönreden. Das, was jedoch vorhanden war, ist, dass die eigene Verfassung respektiert wurde. Und hier ging es ja gleich sofort 2015 damit los, dass Verfassungsgerichtsurteile schon von, obwohl es Gesetz ist, die Urteile wurden nicht von der Premierministerin Szydło damals veröffentlicht. Da warten wir bis heute drauf auf die Veröffentlichung. Und da sind also ganz, ganz, ganz viele Dinge gleich am Anfang passiert, die in einer großen Schnelligkeit, ohne dass man, und PO hat da ja auch Fehler gemacht, ja, mit dem, es wurden ja zwei Richter gewählt, die auch nicht zulässig waren. Die wurden auf Vorrat gewählt. Okay. Und, aber genau das hat ja das Verfassungsgericht entschieden. Und diese Entscheidung wurde ja überhaupt nicht veröffentlicht. Weil man ja praktisch das rückgängig gemacht hat. Das heißt, es wurde sofort das bisherige System komplett durcheinander geschüttelt. Und wenn man heute auf das Verfassungsgericht spricht, dann wird die Hälfte der Bevölkerung in Polen sagen, wir haben kein Verfassungsgericht mehr. Und das würde ich bei Deutschland nicht sagen.
Ja, und nun entspannen sich eine Diskussion zwischen den Teilnehmern über Einflussnahme der Politik in das Rechtssystem. Und insbesondere im Vergleich zu Polen, da ja Polen sehr häufig bei ihren Eingriffen in das polnische Rechtssystem ja doch immer auf Deutschland beruft. Und ein Teilnehmer meinte, dass man dieses gar nicht so ohne weiteres vergleichen kann, weil ja in Deutschland, also zumindest in Westdeutschland, ja eine andere Rechtstradition besteht. Nicht jeder Richter, der aus einer speziellen Partei kommt oder aus einer bestimmten Partei kommt, hat Einfluss auf das ganze Prozedere, auf den ganzen Inhalt von Urteilen. Das ist eben doch der Unterschied zu Polen, wo die Politik sehr stark in das Rechtsgeschäft und in die Urteilsfindung mit ein. Bei uns gibt es bestimmte Abhängigkeiten. Das ist eigentlich hier in Deutschland bekannt, wenn man sich ein bisschen mit auskennt.
Ja, also die Kritik von PiS hat schon Berechtigung.
Genau, da ist eine Berechtigung, nur dass die Wirkung sozusagen der Abhängigkeiten bei uns nicht so stark sind wie in Polen, wo doch ganz schnell jemand versetzt werden kann auf Weisung des Justizministers, nur weil möglicherweise ein Urteil gefällt hat oder eine Meinungsäußerung getätigt hat, die jetzt nicht dem politischen Duktus entspricht. Und da liefert Andreas Visser gleich ein Beispiel.
Das, was wir in Polen gerade erleben, hat meiner Meinung nach schon eine andere Qualität. Wenn wir zum Beispiel das Justizministerium nehmen, die eine Truppe laufen haben, die Richter diffamieren sollen und das über Strohfrauen, kann man sagen, jetzt geht es um den Richter Igor Tuleya, der sich auch 2006/2007 schon geäußert hatte über den damaligen, also vormaligen, der war damals schon gar nicht mehr in der Position des Antikorruptionsbüros, den heutigen Innenministerium Mariusz Kamiński. Da gab es Affären, wo praktisch Korruption fingiert wurde. Ja, wo Leute praktisch in Fallen gelockt wurden. Und Tuleya hat das damals mit stalinistischen, als Richter, der für solch einen Fall verhandelt hatte, mit stalinistischen Methoden verglichen. Mhm. Und seitdem ist er eine Hassfigur bei den Rechten. Mhm. Und ist eigentlich der Erste, der jetzt am 20. März wird verhandelt, dass er seine Immunität verliert, damit man ihm aus unterschiedlichen Dingen entschickt. Also nicht nur geht es um Disziplinarverfahren innerhalb der Gerichtsbarkeit, sondern da geht es schon um Dinge, wo einem Gefängnisstrafen drohen. Und das ist dieses ganze System von Einschüchterung von Richtern, das ist der Totschlag für ein Justizsystem. Egal. Ob von außen sich da jemand ein, und da müssen wir dafür sorgen, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union da deutlich Stellung beziehen.
Ja, man muss ja wirklich sagen, dass das polnische Justizsystem schon lange reformbedürftig war. Insofern hat PiS da zu Recht was erkannt und die Gründe dafür, das fand ich ganz spannend, weil Andreas Visser auch selbst da einen Einblick hatte, wie Prozesse vor Gericht ablaufen.
Ich habe sehr viele Gerichtsverfahren in Polen, sei es als Zeuge, in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Städten erlebt. Ich war erstaunt über vielerlei, aber ganz sicherlich nicht darüber, dass ich auf Richter getroffen bin, die aus der sozialistischen Zeit kamen. Weil ich war erstaunt darüber, wie viele junge Richter da unterwegs sind. Ich würde sagen, das Durchschnittsalter der polnischen Richter liegt bei eher unter 35 als darüber.
Also Mitte 40 ist, glaube ich, jetzt...
Kann sein, ja. Aber das, was mir begegnet ist, war immer, wo ich überrascht war. Das, was ein Problem war... und das hat viele Verfahren in die Länge gezogen, was man heute ja auch immer noch vorwirft, dass es ein wahnsinnige Angst herrscht, Fehler zu machen. Das habe ich in Deutschland vor Gericht nie erlebt so. Die deutschen Richter, die juckt das nicht, einen Fehler zu machen. Die gehen darüber weg. Und in Polen habe ich immer das Gefühl gehabt, dass hier Richter sind, die lieber nochmal zurückrudern. Und das zieht alle Verfahren, egal was es ist, immer in die Länge. Und jetzt sind wir in der Situation, dass diese Verfahren noch länger dauern. Und angetreten sind sie unter dem Schild, wir müssen dieses System reformieren. Und rausgekommen ist, noch längere, undurchsichtige und, was noch schlimmer ist, noch geringeres Vertrauen in die Gerichtsbarkeit. Und das ist für die Zukunft das Fatalste, was man sich nur vorstellen kann.
Wow, also der Andreas, der hat ja echt einen scharfen Blick auf das, was in Polen gesellschaftlich, politisch und jetzt gerade auch im Justizsystem vorgeht.
Ja, das muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass er sich halt gesellschaftlich auch engagiert in Berlin in einem Verein, der sich Mitte 21 nennt. Deswegen hatten wir ja ihn eigentlich zu den deutsch-polnischen Gesprächen gebeten damals. Und der Großteil war dann doch etwas anders thematisch. Aber jetzt erzählt er darüber, wie der Verein Mitte 21 entstand und was er dann eigentlich macht.
Ja, aber es ist ja ein schöner Übergang, weil das betrifft das ja alles, weil dieser Verein hervorgegangen ist aus der Kurdbewegung. das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Und das ist entstanden Ende 2015. Und da ging es eben gerade um die Verwerfungen um das Verfassungsgericht, die Menschen dann zum ersten Mal auf die Straße getrieben haben. Und ein kleiner Kreis, auch in Berlin, hat sich zusammengefunden und vor der Botschaft eine Demonstration organisiert. Da war es das erste Mal, wo ich da hingegangen bin, wo wir alle schon ewig nicht mehr auf Demonstrationen waren. Also ich komme noch aus der westdeutschen Friedensbewegung und hier war ich plötzlich, war aber schon lange nicht mehr auf einer Demo. Und wir standen dann alle da und sollten Selfies machen fürs Internet und keiner wusste, wie ein Selfie geht, weil noch nie was gemacht hat. Ich neige nicht zu Selfies. Und daraus ist dann in 2016 einfach aus einem kleinen Kreis die Idee entstanden, wir müssen irgendwas von Polen in Deutschland zeigen, dass wir anderer Meinung sind als das, was gerade da passiert. Eine Gegenbewegung. Und es vor allen Dingen nicht als Code, als Komitee, um sich an die polnische Bewegung anzuerinnern, weil damals war auch, das wird schnell verboten oder solche dramatischen, manchmal auch hysterischen Gedanken kommen schnell auf, wenn man an die Geschichte zurückdenkt, wie Solidarność entstanden ist und so weiter und so weiter. Und ja, viele Aktivisten aus der Solidarność-Zeit sind ja auch bei der Opposition dort tätig, auch in der außerparlamentarischen. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir eine Plattform schaffen, um einfach hier eventuell auch andere Unterstützung zu geben, wenn es mal schwieriger wird. Das ist Gott sei Dank alles nicht passiert. Code hat sich selber Probleme gemacht und wir waren zum Schluss glücklich, dass wir einen Verein mit anderem Namen hatten, nämlich Mitte 21. Mitte 21 soll sagen, wir sind mitten in Europa und im 21. Jahrhundert und nicht im Mittelalter. Und das sollte eigentlich so der Hinblick auf die Namensgebung. Ich bin dann dazu gestoßen, als der Verein schon gegründet war. Und zusammen, wir haben Mitglieder aus ganz Deutschland, die meisten in Berlin, zwei Deutsche dabei, die sehr eng verbunden sind mit Polen, so wie ich es bin. Und wo ich mittlerweile, weil meine Wurzeln in Polen sind so tief, dass ich auch nicht meine Zukunft in Polen sehe und nicht hier. Und viele sagen auch, dass ich zähle nicht mehr als Deutscher. Aber ich habe immer noch einen deutschen Pass. Ich bereue es heute. Dass
du hast
ich,
noch keinen polnischen Akzent.
Nein, ich habe auch keinen polnischen Akzent. Ja, das ist auch der Witz. Wenn man ein Jahr in Amerika ist, hat man anschließend, der Pole, der einmal in Amerika ist, kommt dann anschließend mit einem amerikanischen Akzent zurück nach Polen. Das ist mir nicht passiert bisher. Und so ist der Verein dann entstanden. Sehr rührige Leute. Natürlich haben wir angefangen mit Demonstrationen für die Medienfreiheit, weil das ist der nächste Punkt, das, was im polnischen Fernsehen passiert. Wenn ich mir solch eine Propaganda, man kann sich gar nicht, also ich, mir kommt sofort das geschichtliche Wort vom Volksempfänger. Also das ist eine einzige Katastrophe. Und das war eigentlich die nächste Demonstration, die wir organisiert haben. Und dann sind wir eben, wir sind in Deutschland, wir können nicht viel machen. Die Polen müssen das selber klären. Mhm. Aber als Auslandspolen hat man wenigstens die Möglichkeit, die Bevölkerung aufzuklären, wo man lebt, über das, was im Land passiert. So, das Erste, was wir gemacht haben, war, also zeitgleich sind eigentlich die ersten Treffen passiert. Am Anfang kam noch Mateusz Kijowski, um die Bewegung in Polen vorzustellen. Und dann sind wir dazu übergegangen, dass Politiker, eher Journalisten, eher Beobachter der Szene, der Szenerie, nach Berlin eingeladen haben zu politischen Gesprächen. Das heißt, wir hatten letzte Woche Jacek Żakowski von der Politika als Journalisten dort, einen, den ich sehr schätze, weil er eigentlich in vielen, vielen Sachen manchmal komplett gegen den Mainstream schreibt, aber nach zwei Jahren merkt man, er hatte recht. Für mich immer so ein wichtiger Journalist, ein wichtiger politischer Kommentator. Und wir hatten Radosław Sikorski aus der politischen Szene dort, und haben dann Gäste, bei Sikorski waren es über 200 Leute, jetzt bei Jacek Żakowski letzte Woche waren es über 100. Das Interesse wächst. Wir haben leider nicht immer Deutsche erreicht, sondern eher die polnische Community. Aber es sind immer auch Deutsche da. machen das mit dem Deutschen Journalistenverband zusammen, wo wir Räumlichkeiten bekommen. Da wir eben auch sehr viele Journalisten hatten, zur Gerichtsbarkeit hatten wir die Journalistin Evershit Letzker, wo dann zufällig auch im Publikum ein Richter saß, der dann auch nochmal von der direkt grenznah einfach rübergekommen war zu der Diskussion, weil er wusste, dass das stattfindet. Und nochmal aus der Perspektive des Richters das erzählt, das war sehr, sehr spannend. Mhm. Ein sehr anstrengender Abend, weil es sehr ins Detail ging. Und solche spannenden Abende organisiert dieser Verein. Und wir machen das vor allem, also wir haben jetzt zum ersten Mal für Veranstaltungen auch Unterstützung bekommen, wo wir Fördergelder beantragt haben. Wir haben, ich kann es nicht genau sagen, ich glaube, es sind so 35 Mitglieder. Das ist auch, wir sind eigentlich auch so wie ihr, das seid ein kleiner Verein. Ja. Aber ein eng zusammenarbeitender. Im Schluss engagieren sich ja immer ein kleiner Kreis, das ist immer so. Das war sogar bei der Solidarność so. Das wurde erst zur Massenbewegung. Und wir sind davon weit entfernt, wir wollen das ja auch nicht, wir wollen unsere Position auch nicht überschätzen. Wir sind im Ausland, aber wir sind sehr nah dran. Also in Berlin, 100 Kilometer von der Grenze entfernt, hat man noch einen anderen Blick darauf, als wenn man in weiter westlichen Ländern sitzt. Das Zweite, was gleichzeitig auch entstanden ist, ist ein Pressespiegel. Wir haben eine Redaktion, wo wir drei Redakteure sind und übersetzen polnische Presseartikel. Jede Woche Donnerstag erscheint so ein Newsletter. Wir haben sehr viele Abonnenten, auch aus dem politischen, aus dem juristischen Bereich erstaunlicherweise. Also erstaunlicherweise. Es ist in den letzten Monaten angewachsen durch die Problematik, durch das Thema. Sehr viele ganz normale Bürger, die einfach für Polen interessiert sind. Das ist online verfügbar. Sie können auf unserer Internetseite mitte.org alle Pressespiegel der Vergangenheit auch in einem Archiv aufrufen, sodass man seit 2016 eigentlich einen kompletten Überblick hat über das, was bisher passiert ist und was noch kommt.
Mitte21.org.
Mhm. Das kann man dort, die Newsletter kann man abonnieren, dann bekommt man den per Mail zugeschickt. Über die sozialen Netzwerke kann man ihn auch noch lesen. Und da sitzen wir zu dritt und übersetzen Texte jede Woche, wählen die aus, was in der Presse so rankommt. Das sind meistens so jetzt gerade aktuell 30 Artikel, die wir gerade fürs Wochenende vor uns haben. Manchmal geht es hoch, wenn die Zeit heiß ist, dann geht es hoch auf 70 bis 80 Artikel, aber jeder frei auswählt das, was er gerne übersetzen möchte. Wir haben ein Dogma nur, und das ist das: Der Artikel muss frei verfügbar sein im Internet, dass wir das Original, wir verlinken immer das Original damit. Manchmal sind die Artikel zu lang, dass wir nicht den kompletten Artikel, sondern dann eher eine Zusammenfassung bringen. Aber man kann immer, wenn man der polnischen Sprache mächtig ist, den Originalartikel auch sehen. Das, was eines unserer wichtigsten Partnermedien ist, ist OKO.press. Das ist im Laufe, man muss sich das so vorstellen, wenn in dem Moment, wo die öffentlich-rechtlichen Medien Kahlschlag machen, wer nicht mitläuft, fliegt raus, tauchen sehr, sehr viele qualifizierte Journalisten auf dem freien Markt auf, die erstmal keine Arbeit haben. Das führt erstmal dazu, dass alle, die jetzt frei unterwegs sind, unterschiedlichen Zeitungen, plötzlich an Qualität gewinnen, weil sie die besten Journalisten kriegen plötzlich. Und so auch solch eine freie Gemeinschaft, die entstanden ist, die heißt OKO.press, das heißt das Auge der Presse, OKO, und die schreiben eigentlich mittlerweile die ausführlichsten Artikel. Wir sind entstanden, natürlich, als Aktivisten. Unsere Arbeit hört ganz sicher nicht auf in dem Moment, wo eine andere Regierung in Polen an die Regierung kommt, und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Weil das, was momentan passiert, hat Auswirkungen auf viele, viele Jahre.
So, oh Mann, das war jetzt aber viel, also thematisch und...
Ja, das ist viel Stoff, viel Inhalt, muss man tatsächlich
aber
sagen.
Ne? Ja, ein spannende Biografie, spannender Mensch, und vor allem, jetzt habt ihr ja gar nicht seine Arbeit als Theaterregisseur.
Richtig, das wollte er eigentlich auch noch erzählen, also das muss man
wahrscheinlich... Das hätte mich ja nochmal, ich habe auch mal im Theater, so Schultheater gespielt, und das in Verbindung mit Polen, was er da für Projekte hat.
Ja, das ist leider alles nicht mehr geworden an dem einen Tag und jetzt natürlich auch dann nicht mehr in diesem Podcast. Ja, vielleicht laden wir ihn einfach nochmal ein zu einem Gespräch mal.
Ich finde auch, ich habe Mitte 21, ich habe von denen, glaube ich, auch schon mal irgendwie Mails bekommen und so, aber mich da nie näher mit befasst. Mhm. Und jetzt, wo ich die Menschen dahinter kenne, was sie möchten, also quasi hier die Deutschen, ja, noch mal mehr Hintergrundinformationen für Deutsche liefern, damit man versteht, was in Polen gesellschaftspolitisch abläuft. Und das finde ich eine tolle Sache.
Genau, das ist ja letztlich auch das Ziel, auch dieses Podcasts, also das Ziel des Vereins, GDPN Sonchieti, aber eben auch, wie gesagt, dieses Podcasts. Und daran hangeln wir uns ja letztlich entlang, den Zuhörern vielseitige Informationen über Polen zu geben, aber eben auch detailreiche. Und das ist manchmal sehr vielfältig oder sehr anstrengend vielleicht auch. Aber es ist, glaube ich, interessant und man kann sein Bild auch durchaus vervollständigen. Und so wollen wir dann auch weitermachen. Ja, Caro, dein erster Podcast hier bei uns oder grundsätzlich. Wie hat es dir denn gefallen?
Es war echt eine tolle Erfahrung, zumal, es ist spannend, die Themen zu kommentieren. Gleichzeitig kann man irgendwie auch nochmal seine eigene Ansicht korrigieren, indem man eben auch die anderen hört.
Und genau, man muss sich ja damit letztlich auseinandersetzen.
Ja, genau. Ne? Die Stimme.
Man konsumiert nicht nur.
Genau. Und ich fand, wir haben das zu zweit ganz gut gemacht. Du hast mich auch mal zu Wort kommen lassen.
Ja, selbstverständlich. Ne? Das ist ja Teamwork.
Genau. Nee, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir hier das gemeinsam fortsetzen, wenn du mich nochmal einlädst.
Ja, selbstverständlich. Also, liebe Zuhörer, also wenn Ihnen das gefallen hat, na dann Daumen hoch. Wenn es denn so geht, also bewerten Sie uns bitte auf iTunes, auf Spotify, auf Overcast und verbreiten Sie uns gerne weiter und gerne auch Feedbacks an, meinetwegen an die E-Mail-Adresse info@gdpn-sonchieti, natürlich auf Deutsch geschrieben. Wer das kann, kriegt von mir einen kleinen Preis. .org ist dann natürlich noch das Ende dieser E-Mail-Adresse. Also bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen und seien Sie neugierig, was beim nächsten Mal kommt. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Und do usłyszenia.
Do usłyszenia.